Schönen guten Morgen, ihr Lieben. Stellt euch einmal vor, es wäre gestern Nachmittag spontan jemand auf die Idee gekommen, wir könnten heute vor dem Gottesdienst gemeinsam frühstücken. Super Idee. Dann wären gestern Abend, hätten wir versucht, noch per WhatsApp und E-Mail und Telefon versucht, irgendwie alle zu erreichen und hätten das hoffentlich auch. Aber so kurzfristig hätten wir natürlich nicht, wie wir es sonst so machen, wieder Listen ausgehängt und wo man sich eintragen kann. Und das Ganze organisieren wäre ein bisschen schwierig gewesen. Ja, wir hätten nicht mal vielleicht jemanden gefunden, der gestern Abend noch hierher gefahren wäre oder heute Morgen hierher gefahren wäre und schon Kaffee gekocht hätte. Aber wir haben das schon bedacht und haben gedacht, okay, soll halt jeder selbst das mitbringen, was er für sich selbst so braucht. Und dann wird schon irgendwie geteilt und irgendwie wird es dann schon einigermaßen aufgehen. Manche fahren morgens noch zum Bäcker, holen noch etwas. Andere sind aber, so wie ich, gestern Abend oder heute Nacht erst sehr spät ins Bett gegangen und sitzen hier mit ganz verschlafenen Augen oder kommen hier vielleicht viel zu spät erst zum Gottesdienst rein. Naja, auf jeden Fall ist es heute Morgen dann irgendwie so gekommen, also ist fiktiv, ne? Ja, nur für die, dass jemand einen falschen Hals bekommt. Also ich habe es mir ausgedacht. Also jetzt ist es dann so quasi heute Morgen so gekommen, dass hier verschiedene Gruppen auflaufen. Die einen, das sind die, die ein Auto haben und gestern Abend noch einkaufen konnten und auch die nötige Zeit noch hatten. Die haben hier Lachs mitgebracht und Lachsschnittchen gemacht und haben noch zu Hause einen Kaffee gekocht, haben Thermoskannen mitgebracht und alles Mögliche. Das sind die einen. Die zweite Gruppe, die kommt, ist zwar pünktlich da, hat aber leider nicht mehr einkaufen können und hat auch zufällig zu Hause nichts mehr gehabt, also konnte leider nichts mitbringen. Und die dritte Gruppe, das waren die, die eben viel zu spät ins Bett gegangen sind und auch keine E-Mails mehr gecheckt haben und die kommen hier erst viel zu spät an und haben weder was mitgebracht, noch sind sie rechtzeitig genug da. Es reicht gerade noch so für den Gottesdienst. Und jetzt haben wir diese drei Gruppen. Und die eine, die sitzt schon seit 9 Uhr da und ist am Schlemmen und tut die ganzen Leckereien zu sich nehmen. Die zweite Gruppe, die kam auch rechtzeitig, aber die hatten ja nichts dabei. Die haben schnell mal eine Packung von den Keksen fürs Stehkaffee aufgemacht und haben diese eine Packung unter den 20 Leuten, die da waren, verteilt. Und die dritte Gruppe, das ist die, die mit knurrenden Mägen hier die ganze Zeit sitzen, wo man das so richtig hört schon, laut ist die Mägen knurren, weil die viel zu spät kamen und gar keine Zeit mehr hatten, noch irgendwas zu essen. Also ich bin froh, dass sowas bei uns in der Gemeinde nie vorkommt. Weil erstens sind wir richtig gut im Planen und 5 Wochen vorher hängen schon die Listen aus. Zweitens, selbst wenn irgendwas spontan organisiert wird, dann wird immer Rücksicht genommen und geschaut, dass immer genug für alle da ist. Auch die, die zu spät kommen und die, die keine Zeit mehr hatten zum Einkaufen. Es wird irgendwie geschaut, dass alle versorgt werden. Das mag ich an unserer Gemeinde. Darüber habe ich vor 4 Wochen gesprochen, was ich alles an unserer Gemeinde mag. Also, ich bin froh, hier zu sein. Wir werden heute aber einen Bibelabschnitt gemeinsam lesen, der liegt auch auf den Blättern aus, oder ist abgedruckt auf den ausliegenden Blättern, von einer Gemeinde vor knapp 2000 Jahren, wo es ganz anders war. Also vieles, denke ich, lief damals auch gut in der Gemeinde, aber das mit dem Teilen und mit dem gemeinsamen Essen, das hat irgendwie nicht so richtig geklappt. Es geht in dem Text um gemeinsam Essen, um Trinken, es geht um Spaltung durch Rücksichtslosigkeit. Und es geht um Einheit mit und durch Jesus Christus. Ich lese mal von den ausliegenden Blättern auch ein längerer Text. Und ihr könnt gerne mitlesen. Es schreibt Paulus an die Christen in Korinth: Ich habe, um damit zu beginnen, gehört, dass ihr euch, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt, euch in Gruppen aufspaltet. Und zumindest teilweise glaube ich das auch. So wie es bei euch steht, muss es ja zu Spaltungen kommen. Nur dann wird sichtbar, wer von euch im Glauben bewährt ist. Wie sieht es denn nun bei euren Zusammenkünften aus? Ihr nehmt zwar alle am selben Ort eine Mahlzeit ein, aber als Mahl des Herrn kann man dieses Essen nicht bezeichnen. Es ist die Privatmahlzeit jedes Einzelnen. Denn statt zu warten, bis alle da sind, beginnt jeder für sich zu essen. Und so kommt es, dass der eine hungrig bleibt, während der andere im Übermaß isst, und sich sogar betrinkt. Könnt ihr denn nicht zu Hause essen, bei euch zu Hause essen und trinken? Oder bedeutet euch die Gemeinde Gottes so wenig, dass es euch nichts ausmacht, die bloßzustellen, die nichts haben? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch loben? In diesem Punkt lobe ich euch nicht. Ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mahl gesagt hat. Ich habe selbst seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte: Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte: Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren, jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst und aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen. Und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Denn wer isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten, dass es bei diesem Mahl um den Leib des Herrn geht, der zieht sich mit seinem Essen und Trinken das Gericht Gottes zu. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb so viele von euch schwach und krank sind. Manche aus eurer Gemeinde sind sogar gestorben. Würden wir uns selbst einer kritischen Beurteilung unterziehen, dann müsste der Herr uns nicht richten. Wenn er uns allerdings straft, tut er es, um uns auf den rechten Weg zu bringen, damit wir nicht zusammen mit der übrigen Welt verurteilt werden. Was bedeutet das konkret, liebe Geschwister? Wenn ihr zusammenkommt, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern, dann nehmt aufeinander Rücksicht und wartet, bis alle da sind. Wenn jemand so hungrig ist, dass er nicht warten kann, soll er zu Hause essen. Dann werdet ihr nicht durch eure Zusammenkünfte das Gericht Gottes über euch bringen. Alles Weitere werde ich regeln, wenn ich komme. Ich predige über diesen längeren Text, der auszugsweise bei, wenn wir Abendmahl feiern, hin und wieder mal vorgelesen wird. Ich predige über diesen Text, weil vor einiger Zeit bei einer Gottesdienstleiterbesprechung hatten wir darüber gesprochen, auch über Abendmahl, und da kam der Gedanke, lest doch nicht immer nur mal einzelne Verse vor, sondern lest doch auch mal alles vor. Und habe ich gesagt, ja, alles vorlesen kann man schon, aber das ist ein bisschen verwirrend und kann auch jemand schon mal in den falschen Hals bekommen. Also wenn, dann predige ich auch darüber. Also heute die Predigt dazu, und ich hoffe, die heute nicht da sein können, dass die es dann vielleicht auch noch nachhören. Unsere Predigten sind ja immer im Internet auch noch gut nachzuhören. Wer den Bibeltext aufmerksam verfolgt hat eben, dem ist sicherlich aufgefallen, dass es zunächst in dem Text gar nicht um das Abendmahl geht oder um das, was wir hier Abendmahl nennen, also so eine Feier mit so zwei großen und vielen kleinen Einzelkelchen und so zwei Tellerchen, wo ein bisschen Brot drauf ist, sondern es ging damals um ein richtiges gemeinsames Essen. Die Menschen wurden satt davon oder eben auch nicht. Also es war das gemeinsame Abendessen der Menschen, die zusammenkamen, um Gottesdienst zu feiern. Dieses gemeinsame Essen gab es damals in ganz vielen Gemeinden. Also man muss sich das so vorstellen, die meisten Menschen arbeiteten tagsüber, außer so ein paar reichere Leute, die nicht arbeiten gehen mussten. Das waren auch die, die dann schon früher kommen konnten und sich schon mal den Bauch vollstarken konnten. Aber die meisten Menschen damals waren entweder im Haushalt beschäftigt, in ihrem kleinen Betrieb, oder sie schufteten als Tagelöhner oder Sklaven. Und die, die irgendwelche Einschränkungen hatten, gab kein Sozialsystem, die saßen irgendwo vorm Tempel oder einer anderen gut positionierten Stelle und bettelten da. Und abends kam man nun zum Gottesdienst zusammen, und ja, Essen gehörte dazu, weil viele hatten den ganzen Tag noch nichts oder fast nichts gegessen. Und diese gemeinsame Zeit des Essens und Gottesdienstfeiern, also nicht wie bei uns, so schön alles geordnet, Gottesdienst, später Stehkaffee, gemeinsames Mittagessen manchmal, in zwei Wochen wieder, ja, sondern das war irgendwie so eine gemeinsame Zeit. In manchen Gemeinden nannte man es Agape, das heißt das Wort für göttliche Liebe, also vielleicht eine Zeit der göttlichen Liebe könnte man es übersetzen. Eine Zeit, wo Essen, Gemeinschaft, Gottesdienst, Abendmahl, alles in der Zeit integriert war. Weil tagsüber eben, wie ich schon sagte, nicht jeder satt geworden war, waren manche, darauf angewiesen, dass es dabei ein Essen gab. Sie konnten gar nicht ohne das, sonst wären sie mit knurrenden Mägen sowohl im Gottesdienst gesessen oder dann auch mit knurrenden Mägen ins Bett gegangen. Und hier hat die Gemeinde etwas Wichtiges aufgegriffen, was Jesus schon vorgemacht hat. Wenn wir in den Evangelien lesen, nicht nur die Stellen vom Abendmahl, wo sich Paulus auf eine Stelle bezieht und wo wir eben von Wolfgang Nieland die andere Stelle gehört haben, sondern auch die anderen Stellen, wo Jesus mit Menschen gegessen hat, dann werden wir feststellen, dass es ganz, ganz viele Stellen gibt, wo Jesus mit Menschen gegessen hat. Essen war damals total wichtig, weil es nicht nur ums Sattwerden ging, sondern auch um die Gemeinschaft, um sich auszutauschen, um Gemeinschaft zu haben, um Einheit zu haben und zu erleben. Im Leben von Jesus sehen wir, welchen Stellenwert Essen und Mahlzeiten für ihn hatten. Jesus suchte sogar gezielt Randgruppen auf, um mit ihnen zu essen. Er machte vor verrufenen Berufsgruppen keinen Halt und aß sogar mit öffentlichen Sündern oder offensichtlichen Sündern. Die Gemeinschaft mit diesen Menschen aus allen gesellschaftlichen Gruppen und Frömmigkeitsstilen, die hatte für ihn einen ganz hohen Stellenwert. Und er hat dabei sogar das Risiko auf sich genommen, von anderen Juden verurteilt zu werden, eben weil er mit jedem aß. Ganz praktisch setzte sich dann Jesus auch für die Gemeinschaft beim Essen ein, indem er Essen verteilen ließ, sogar über die Maße, die sie hatten. Einmal ließ er 4.000 Familien, ein anderes Mal 5.000 Familien mit Essen versorgen, obwohl man nur je nach Evangelium eine Handvoll Fische und Brote dabei hatte. Spannend ist dabei zu sehen, dass Jesus versorgt und dass Jesus sich Zeit nimmt, um miteinander zu essen. In den Evangelien können wir sehen, wie wichtig ihm das ist und wie wichtig Essen und gemeinsame Zeiten, gemeinsame Mahlzeiten überhaupt für die Gemeinschaft der ersten Christen, der Nachfolger von Jesus war. Und diese gute Tradition hat sich dann in den ersten Gemeinden fortgesetzt. Sie haben das quasi aufgegriffen. Und so finden wir in den Briefen des Neuen Testaments gerade auch Hinweise auf Essen und Hinweise auf Gastfreundschaft an ganz entscheidender Stelle. Gastfreundschaft und gemeinsame Mahlzeiten überwinden soziale Unterschiede und bauen Brücken zwischen Menschen. Genau in diesem Punkt gab es jetzt aber in der Gemeinde in Korinth offensichtlich ein Problem. Bei dem Gemeindeessen gab es Menschen, die hungern mussten, während andere im Überfluss schwelgten. Und damit sind wir beim zweiten Teil der Predigt, Spaltung durch Rücksichtslosigkeit. Und ich wage mal sogar anzufügen, durch unbeabsichtigte Rücksichtslosigkeit, also Gedankenlosigkeit. Diejenigen, die in Korinth Überfluss hatten, brachten diesen Überfluss mit in die Gemeinde. Und das ist ja eigentlich richtig gut. Ist doch toll, wenn jeder schaut, was habe ich übrig, von was habe ich genug. Und das, wovon ich genug habe, das bringe ich mit in die Gemeinde. Das war der gute Teil damals. Allerdings waren sie anders, das habe ich schon erzählt, als viele andere normale Berufstätige oder bettelnde oder als Sklaven arbeitende Leute schon viel, viel früher da. Und so hatten sie ihre ganzen Schlemmereien, die sie aus guten Motiven vielleicht mit in die Gemeinde gebracht hatten, schon längstens aufgegessen und hatten sogar von dem leckeren Wein reichlich getrunken, so dass einige sogar schon betrunken in den Seilen hingen, während die anderen gerade von ihrer Tagesbeschäftigung kamen. Das Essen dieser, die genug hatten, die zu viel hatten sogar, artete in fröhliche Gelage mit viel Alkohol aus. Die anderen, die dann erst dazu kamen, wurden durch dieses Verhalten abgeschreckt, brüskiert, beschämt. Nicht nur, dass sie nichts zu essen hatten, sondern es wurde auch innerhalb der Gemeinde deutlich vor Augen geführt, was in der Gesellschaft gang und gäbe war, nämlich, dass es eine Riesenschere zwischen Arm und Reich gibt. Die krasse Schere zwischen Arm und Reich, die es damals gab und die heute bei uns in Deutschland auch langsam wieder größer wird, diese krasse Schere zwischen besser gestellten Leuten und ganz einfachen Tagelöhnern und Sklaven, die war auch damals in der Gemeinde leider deutlich zu erkennen. Und so auch wenn es vielleicht keine Absicht war, so lag es eben nicht an den obdachlosen Alkoholikern, an den Asylanten und Sozialhilfeempfängern und auch nicht an den ALG-2-Aufstockern, durch die Gemeinde gespalten wurde, sondern es lag an denen, die reichlich im Überfluss hatten und die damit völlig gedankenlos umgingen und keine Rücksicht nahmen. Die wohlhabenden Christen haben das gar nicht gesehen, die Not der anderen, und dass es denen so anders ging in ihrer Lebenssituation. Sie beschämten die anderen durch Gedankenlosigkeit. In der Folge davon schien Gott die Gemeinde, zumindest Einzelne in der Gemeinde, sogar mit Krankheit und Tod von reichen Mitgliedern zu bestrafen. Vers 30, ich bin ganz froh, dass wir das in Deutschland heute normalerweise so nicht erleben. Das war damals aber, glaube ich, kein Phänomen nur in Gemeinden, dass die Superreichen irgendwie ständig dahingerafft wurden, weil sie entweder sich durch Neid gegenseitig die Hölle heiß machten oder weil sie durch den Überfluss von dem, was sie genossen haben, einfach zerplatzten quasi. Also weil sie Wohlstandskrankheiten hatten, würde man heute vielleicht sagen. Nicht jeder, der ungerecht lebt und rücksichtslos ist, beabsichtigt oder unabsichtigt, nicht jeder davon wird krank oder hat eine besonders schwere Sünde getan. Aber es gibt auch heute noch manche Krankheiten, die schon indirekt oder direkt eine Folge sind von zu viel Konsum. Aus diesem Grund schreibt zum Beispiel der Apostel Jakobus in seinem Brief davon, dass beim Gebet für Kranke die Ältesten und die Kranken sich erstmal gemeinsam ihre Sünden vergeben sollen, bevor sie für die eigentliche Krankheit beten. Es ist also wichtig, sein Verhalten zu prüfen und immer wieder zu überlegen, lebe ich denn angemessen? Lebe ich angemessen mit den Dingen, die Gott mir anvertraut hat? Lebe ich angemessen in Verantwortung für meinen Körper? Lebe ich angemessen im Miteinander mit denen, die vielleicht weniger haben als ich? So findet sich auch hier bei uns in dem gelesenen Bibeltext in Vers 28 die Aufforderung, sich selbst zu prüfen. Wie es denn mit der eigenen Einstellung und dem eigenen Verhalten einerseits zu Jesus und andererseits zu den eigenen Mitchristen so aussieht. Anfangs habe ich schon gesagt, dass ich sehr froh bin, dass bei uns in der Gemeinde gemeinsame Mahlzeiten immer sehr vorbildlich geteilt werden. Und sowas, wie es da beschrieben ist, habe ich bei uns noch nie erlebt. Und doch glaube ich, dass es in jeder Gemeinschaft von Menschen, in der Gemeinde, in der Schule, am Arbeitsplatz, wo immer wir mit anderen Menschen zusammen sind, da passieren Dinge, die unbeabsichtigt dazu führen, dass andere beschämt sind oder dass andere sich nicht wohlfühlen. Da passiert irgendwas, was bei anderen als lieblos ankommt, obwohl es überhaupt nicht lieblos gemeint war. Und ich gehe davon aus, wenn das überall so passiert, dass es das auch bei uns manchmal gibt, dass irgendjemand irgendwas tut, völlig gedankenlos und ohne böse Absicht, was einen anderen verletzen könnte oder was bei einem anderen irgendwie schräg ankommt. Egal, ob solche Verhaltensweisen absichtlich oder gedankenlos geschehen, sie gehen auf Kosten der Einheit. Auch wenn uns das gar nicht bewusst ist, so kann jedes unserer Verhalten bei irgendeinem anderen schräg ankommen. Und kann dadurch die Einheit in Gefahr bringen. Vor allem dann, wenn man nicht drüber spricht. In Korinth standen das leckere Essen und der Alkohol für Einzelne so stark im Vordergrund, dass viele in der Gemeinde mit dem Mahl des Herrn oder diesem Mahl der göttlichen Liebe nicht mehr viel anfangen konnten. Vielleicht sind es heute andere Dinge, die für den einen oder anderen von uns so sehr im Vordergrund stehen oder etwas, wo er sich so sehr drüber ärgert, dass er gar nicht mehr den Blick hat, einerseits für das Mahl des Herrn und auf der anderen Seite für die Gemeinschaft der Gläubigen. Für Paulus war es unmöglich, dass das in einer Gemeinde so stehen gelassen werden konnte. Das muss in Ordnung gebracht werden. Was Paulus schreibt in Vers 20, was ihr da feiert, ist gar nicht das Mahl des Herrn. Also Mahl des Herrn, Abendmahl, in anderen Kirchen Eucharistie oder sonst wie genannt, ja, das kann man eigentlich nur dann feiern, wenn man eins ist. Wenn man aufeinander Rücksicht nimmt, miteinander Zeit verbringt, wenn man Einheit pflegt und miteinander, füreinander da ist. Einheit mit und durch Christus. Ab Vers 24 hat Paulus eine interessante Argumentation. Die geht manchmal so ein bisschen verloren, weil dieser Text eben ganz oft nur im Zusammenhang mit Abendmahl gelesen wird. Jesus fordert auf, beim Abendmahl daran zu denken, Paulus fordert auf, beim Abendmahl daran zu denken, dass Jesus seinen Körper ganz für uns gegeben hat, also für unsere Schuld geopfert hat. Durch sein Blut wurde zwischen den Glaubenden und Gott ein neuer Bund geschlossen. Wichtig ist hierbei das Wort, das mit Bund übersetzt wird. Das ist eigentlich ein Testament oder eine Schenkungsurkunde. Und wie das bei einem Testament und einer Schenkungsurkunde so ist, man kann das annehmen oder ablehnen. Ich weiß nicht, ob ihr jemanden kennt, der schon mal ein Testament abgelehnt hat. Kommt manchmal vor, wenn man sich nicht ganz sicher ist, ob wirklich was dabei übrig bleibt für einen selbst. Ja? Und hier hat Gott ein Testament gemacht, eine Schenkungsurkunde ausgestellt, die mit dem Blut von Jesus besiegelt wurde, zu der ich Ja oder Nein sagen kann. Wenn ich aber Ja sage, dann heißt das, ich sage auch Ja zur Gemeinschaft, dem Leib Christi. Und hier ist ein interessantes Wortspiel. Dieses Leib Christi kann man ja auf der einen Seite auf den Leib, auf den Körper von Jesus beziehen, der am Kreuz hing und am Kreuz für uns gestorben ist. Aber Leib Christi kann man natürlich auch auf die Gemeinde beziehen. Und diese Doppeldeutigkeit von Leib Christi finde ich eine ganz spannende Sache. Wenn nämlich Paulus davon schreibt, was diese Bedeutung des Leibes Christi ist, so spielen immer beide Facetten mit eine Rolle dabei. Wir sind durch den Bund Gottes, durch das Sterben von Jesus, seines Leibes am Kreuz, zu einem Leib in Christus, zu einer Einheit zusammengestellt worden. Alle Menschen, die an Jesus glauben, gehören zu dieser Einheit dazu, bilden den Leib Christi. Diese Einheit aller Gläubigen mit Christus wird unter anderem bei unseren Gottesdiensten, beim Abendmahl, aber eigentlich bei jedem gemeinsamen Essen und bei jeder Zusammenkunft deutlich. Egal ob im Hauskreis, in einer Kleingruppe, im Seniorenkreis, in der Kaffeepause, hier, was auch immer wir gemeinsam unternehmen, Einheit wird mehr oder weniger dabei sichtbar. Daraus wiederum leitet sich ab, dass rücksichtsloses Verhalten, auch dann, wenn es gedankenlos passiert, nicht nur Geschwister verletzt, sondern den Leib Christi verletzt. Also einerseits die ganze Gemeinde verletzt, aber auch Christus, der am Kreuz hängt, wird verletzt dadurch, dass ich gedankenlos irgendwelche Rücksichtslosigkeiten begehe. Durch rücksichtsloses Verhalten werden wir an unserem Herrn schuldig, schreibt Paulus in Vers 27. Gerade beim gemeinsamen Essen, wie wir es beim Abendmahl einnehmen, sollen wir uns deswegen die Einheit vor Augen halten. Die Einheit mit Christus und die Einheit miteinander. Abendmahl allein zu feiern mit mir selbst macht keinen Sinn, weil Abendmahl die Einheit des Leibes Christi ausdrückt. Verbunden miteinander mit anderen Christen und verbunden mit Christus. Darum soll sich jeder überlegen, ob es irgendwelche bewusste oder unbewusste Verhaltensweisen gibt, die dem Leib Christi schaden könnten. Paulus spricht in dem Zusammenhang von einer unwürdigen Teilnahme am Mahl des Herrn in Vers 27. Und ich kenne das noch früher aus anderen Gemeinden, wo ich schon war. Da wurde das manchmal darauf bezogen, dieses Unwürdigsein, darauf, dass sich jemand nicht richtig wohlfühlt oder unwürdig wurde darauf bezogen, dass jemand irgendwann mit irgendwem schon mal einen Streit hatte, was ja auch nicht ganz verkehrt ist. Aber hier in diesem Bibeltext bezieht sich unwürdig darauf, wie die Form ist, wie das Abendmahl gefeiert wird. Also wird es in Einheit des Leibes Christi gefeiert und wird es mit dem Blick auf Jesus Christus gefeiert? Oder haben die Leute andere Sachen im Kopf? Also unwürdig, da geht es mehr darum, was habe ich denn im Kopf? Lenkt mich irgendwas ab von der Einheit mit dem Leib Christi? Oder bin ich mit meinen Gedanken ganz dabei und versuche ich die Dinge, die mir in meinem Kopf Karussell fahren und irgendwie mich versuchen, auf schräge, dumme Gedanken zu bringen oder wo mir vielleicht noch Dinge hochkommen, die irgendwann mir mal irgendwer getan hat, versuche ich die abzulegen vor diesem Kreuz, abzulegen bei Jesus und dann voller Freiheit die Einheit des Herrn und die Einheit der Gemeinde im Abendmahl zu feiern. Paulus möchte, dass wir Schuld erkennen. Dafür ist ja Jesus gestorben. Hätten wir keine Schuld, wäre auch nur ein einziger hier, der unschuldig wäre, der noch nie was falsch gemacht hat, der noch nie krumme Gedanken gegenüber anderen hätte, dann hätte Jesus nicht sterben brauchen, zumindest für diese eine Person nicht. Aber Jesus ist gestorben für dich und mich, für jeden von uns, damit wir eben gemeinsame Mahlzeiten feiern können, gemeinsame Gottesdienste feiern können, damit wir gemeinsam ein Leib sind. Es geht heute wie damals darum, dass wir uns prüfen und wenn uns irgendwas auffällt, dieses vor Jesus zu bringen und uns von ihm wegnehmen zu lassen. Und zwar soll sich jeder prüfen, ob er mit der Teilnahme am Abendmahl sich einerseits zu Jesus und zum Glauben und andererseits auch zur Einheit der Gemeinde bekennt. Wenn du feststellst, dass deine Einstellung oder dein Verhalten nicht zu Jesus oder nicht zur Gemeinde passt, dann ist es, glaube ich, nur der zweitbeste Weg, nicht am Abendmahl daran teilzunehmen. Der beste Weg ist es, das sofort vor Jesus zu bringen, vielleicht auch bei nächster Gelegenheit mit anderen Christen was zu bereinigen oder was in Ordnung zu bringen und dann von ganzem Herzen die Einheit mit Christus und mit der Gemeinde zu feiern. Das machen wir ja hier. Wir feiern Gottesdienst. Wir feiern Abendmahl. Wir feiern unsere Verbundenheit mit Christus und mit anderen Christen. Jeder Gottesdienst, jedes gemeinsame Essen und natürlich auch jede Abendmahlsfeier ist Gelegenheit, unsere Einstellung zu Jesus und zu anderen zu überdenken und aber auch zu feiern. Unsere gemeinsame Zeit zu feiern, eine Agape, eine Zeit der gemeinsamen Liebe zu Jesus. Das wollen wir auch heute tun. Und nach dieser extrem langen Einleitung jetzt zum Abendmahl, möchte ich jetzt erstmal eine Gelegenheit geben, dass wir gemeinsam jeder für sich eine Zeit der Stille macht. Also, dass wir einfach ruhig werden. So 2, 3, 4 Minuten, schaut mal und denkt drüber nach. Gibt es Dinge, die euch von anderen hier im Raum oder in unserer Gemeinde trennen? Also räumlich trennen, aber vor allem auch inhaltlich trennen. Gibt es irgendwas, was ihr mit euch herumtragt, was eigentlich vergeben gehört? Von eurer Seite oder von eines anderen Seite? Gibt es etwas, was der Einheit im Weg steht? Denkt darüber nach und besprecht es im stillen Gebet mit Jesus. Weil er nimmt es weg. Er kann es wegnehmen. Er kann dir vergeben. Er kann auch Dinge, die irgendwann mal in der tiefsten Vergangenheit mal vorgefallen sind, wieder in Ordnung bringen oder zumindest dich wieder ruhig drüber schlafen lassen. Wir wollen eine Zeit der Stille nehmen, die wir dann mit einem Gebetslied mit weitem Horizont beenden werden. Amen.